Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Ihr habt in den letzten Wochen oder ein, zwei Wochen neue Formate hier kennengelernt. Wir haben den Deep Dive Donnerstag neu dazu geholt in unseren Podcast hier. Wir hatten letztes Wochenende, war es glaube ich, eine Motivationsfolge, die wir in dieser Form auch noch nicht in unserem Podcast hatten. Aber hier und heute sind wir zurück mit unserem altbekannten Podcast-Interview-Format und dafür habe ich mir natürlich jemanden ausgesucht, der echt Pfeffer mitbringt, und zwar Stefan Rappenglück. Ich glaube, einige von euch kennen ihn mittlerweile, weil er einer der bekanntesten Sales Coaches in Deutschland ist und gleichzeitig auch bei uns auf dem Founders Summit auf dem Sales Campus gesprochen hat. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass ihr ihn da auch irgendwie gesehen habt, vielleicht auf YouTube. Ich weiß nicht, ist das schon online? Ich weiß es nicht. Anyway, auch von ihm gibt es dann eine coole Speech von ihm auf unserem Fauna Summit. Und warum feiere ich Stefan so krass? Und wir haben uns dazu später mehr auch dazu entschlossen, gemeinsam Produkte auf den Markt zu bringen, weil Stefan jemand ist, der anders Sales macht. Und wenn ich anders sage, dann meine ich es auch so. Es gibt wenige bis fast gar keine leider, die Sales nicht in dieser Oldschool-Pushy-Variante machen, wie man sie irgendwie kennt von früher, sondern er macht es irgendwie zeitgemäß, er macht es authentisch, er macht es irgendwie so, dass es angenehm ist, auch für denjenigen, der mit ihm das Verkaufsgespräch führt. Ich bin ein Riesenfan von ihm, freue mich, dass wir ihn auch für unser eigenes Produkt, unseren eigenen Studiengang, den Master of Sales, gewinnen konnten. Da erzählen wir später auch noch ein bisschen was zu. Aber bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, hole ich den Mann der Stunde dazu. Stefan, schön, dass du da bist. Welcome to the show. Und bist du ready und hast du Bock?
Hallo Robin, grüß dich. Ja klar, ich habe total Bock und danke für die schöne Laudatio.
Sehr gut. Ja cool, wir haben, ich weiß nicht, bei dir, hier sind es glaube ich bei mir im Arbeitszimmer 40 Grad. Mir steht der Schweiß unter der Käppi, ja, bis ganz oben hin. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus?
Nicht viel anders. Ich habe tatsächlich von zu Hause meinen Ventilator entführt und hier ins Büro reingestellt, der zumindest meine Füße kühlt. Fenster sind offen und im ganzen Büro sind alle Fenster offen, schön auf Durchzug. Also läuft.
Also Leute, wir hängen uns echt rein für euch, also bei über 40 Grad jetzt hier noch den Podcast für euch aufzunehmen. Aber es wird sich lohnen. Also Freunde, ich kann es euch jetzt schon sagen, zieht euch die Folge komplett rein, weil euch Stefan heute schon viel zeigen wird zu dem Thema Sales, also wie verkaufe ich und wie setze ich es vor allem um. Also das sind so die Themen, die ich heute gerne mit dir besprechen würde, Stefan, wenn es in Ordnung ist. Weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass das größte Hauptproblem in dieser ganzen Startup- und Businesswelt, in der wir uns hier aufhalten, das ist, dass wir als Deutsche irgendwie nicht so gut verkaufen können. Ich glaube, die Amis machen das viel, viel besser und da wirst du auch gefeiert für, wenn du verkaufst. In Deutschland ist das immer noch echt ein sensibles Thema. Und auch wir, das gebe ich ganz offen und transparent zu, haben jahrelang zu wenig Fokus auf den Verkauf gelegt. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass 80%, branchenübergreifend, 70-80% aller Tätigkeiten in einem Unternehmen verkaufsgesteuerte Tätigkeiten sein sollten. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir uns heute diesem Thema etwas intensiver widmen. Bevor wir das tun, Stefan, erzähl mal ein bisschen was über dich. Du hast ja auch einen spannenden, nicht ganz geraden Werdegang hinter dir. Erzähl mal, wo kommst du her? Was hast du alles so getrieben in der Vergangenheit und was machst du heute im Detail?
Ganz kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich gehe sogar fast davon aus, dass wir bei fast 100% Vertriebsqualität oder Vertriebsnotwendigkeit in den Unternehmen, in jedem Bereich ist irgendwo Sales oder Vertrieb oder Kommunikation als solches mit drinnen, was irgendwie wieder zum Sales führen sollte. Und wenn es nur ist, dass die Mitarbeiter das tun, was ich mir wünsche, oder mein Kollege das akzeptiert, was ich als Idee mit einbringe. Also wir sind tatsächlich schon deutlich höher, wo wir einsteigen sollten. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der in Deutschland noch ein bisschen braucht offensichtlich und wo ich dran arbeite, dass sich das ändert. Okay, das nur ganz kurz nochmal zu dem, was du sagst. Aber wo komme ich her? Also ich habe 98 damals ganz klein, blutjung nach der Bundeswehr im Vertrieb angefangen, nachdem ich nicht so richtig wusste, was ich tun sollte. Berufsförderdienst, BFD, glaube ich, von der Bundeswehr oder sowas.
Ich kenne das gar nicht mehr. Ich war die Generation, die nicht mehr dabei sein musste.
Ich hatte auch nur noch 10 Monate. Das ging also relativ schnell rum. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der in der Finanzdienstleistung war. Und darüber bin ich dann tatsächlich blutjung in der Finanzdienstleistung gelandet und hatte da Dinge getan, von denen ich eigentlich gar nicht so recht Ahnung hatte. Also ich habe wohl verstanden, was ein Investmentfonds war. Also es hatte nichts mehr mit Versicherungen als solches rein zu tun, sondern mehr in Richtung Finanzdienstleistungen im Bereich Investmentfonds. Das fand ich cool. Und dann habe ich letztendlich eigentlich nichts anderes gemacht, als jedem davon zu erzählen. Ich bin auf jeden losgelaufen, habe gesagt, kennst du schon? Nein? Okay, lass uns zusammensetzen. Das war offensichtlich Sales und das ging dann echt ziemlich stark los. Und kurz drauf hat man mir dann irgendwann angeboten, nach München zu gehen, in der Repräsentanz mit einzusteigen. Und das ging dann relativ zackig alles weiter bis dahin, wo mich dann meine unbewusste Kompetenz eingeholt hat und ich festgestellt habe, dass da doch eine Menge mehr dazu gehört, um ein guter Verkäufer zu sein und noch mehr, um ein guter Unternehmer zu sein. Das heißt also, die Produktion, die wir hatten, die konnte ich tatsächlich so nicht wirklich immer halten. Wir haben sind dann auch broke gegangen irgendwann, also nicht das Unternehmen, sondern ich. Habe dann tatsächlich irgendwann wieder von vorne angefangen, mich zurückgezogen, habe dann, glaube ich, 3 Nebenjobs gehabt, im Hotel gearbeitet, als Pizzafahrer gearbeitet, habe irgendwie alles Mögliche gemacht, nebenbei im Callcenter gearbeitet, wo sich dann doch wieder meine unternehmerische Qualität wieder durchgesetzt hatte. Und meine selbstständige Denke, wo ich dann relativ schnell wieder zum Teamleiter wurde. Dann wurde ich zum Account Manager, Key Account Manager. Und das habe ich dann in verschiedenen Branchen gemacht. Ich war dann bei BMW, dann war ich bei Philips, dann war ich dann Projektleiter für den Inside Channel Account. Das waren so ganz seltsame Namen, die man da bekommen hatte. Dann bin ich in ein Druck- und Kopierdienstleistungsunternehmen reingegangen, also immer Stück für Stück irgendwie durch alle Branchen durchgewandert, wo ich dann Vertriebsleiter, später Geschäftsführer wurde und ein riesen Vertriebsteam geleitet hatte, bis ich mir dann selbst so die alles entscheidende Sein-Frage gestellt habe und mich gefragt habe, ist das wirklich alles so richtig? Ist das gut so, dass ich jeden Tag um irgendwelche Centbeträge oder 0,Cent-Beträge feilsche? Und wieso ist das eigentlich so? Und wieso ist Verkauf so, wie er ist? Und da habe ich mir ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und dann landete ich irgendwann an dem Punkt, wo ich ein Sabbatical gemacht habe, ins Ausland gegangen bin, mit dem Rucksack quer durch Indonesien gereist bin und aus einem Monat wurde dann irgendwie ein halbes Jahr. Und als ich wieder zurückgekommen bin, war mir klar, ich muss was ändern. Dann eine ganz entscheidende, schwere Entscheidung dann treffen müssen, rauszugehen aus der Angestellten-Tätigkeit als Vertriebsleiter mit einem sehr, sehr ordentlichen Einkommen, Firmenwagen, Penthouse in Nürnberg. Bin ich dann rausgegangen und habe dann wieder ganz klein angefangen und überlegt, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, um wieder so diese Quintessenz dessen zu erkennen, was mich eigentlich im Vertrieb so erfolgreich gemacht hat und warum es dann hinterher zwar erfolgreich war, aber mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und da habe ich dann ganz deutlich halt festgestellt, es sind eigentlich die Menschen, die mir Freude gemacht haben. Es ist dieses miteinander umgehen, dieses füreinander Dasein, sich unterstützen, Lösungen zu finden. Da habe ich dann eine Moderatorenausbildung erstmal gemacht, habe als Moderator gearbeitet und praktisch so Messe-Event-Moderationen gemacht, habe alle möglichen Veranstaltungen moderiert, die irgendwie mit Sales zu tun hatten und das hat irgendwie ganz gut gematcht und irgendwann sagten die Unternehmen zu mir, Mensch, kannst du das nicht auch noch Mitarbeitern von mir beibringen, weil wir gerade irgendwie ganz ordentlich verkaufen und daraus wurde dann Training, Coaching, ja, und der Rest ist Geschichte, das ist vor 9 Jahren dann gewesen, da bin ich heute.
Ja, und mittlerweile irgendwie auch Riesen-Companies, die du betreust, ne? Gib mal ein paar Insights, so, was sind Firmen, ich glaube Teufel und so, was war da noch dabei?
Genau, also ja, also Firmen, die ich betreue, sind zum Beispiel Teufel, ist zum Beispiel Dell, ist zum Beispiel Spirotech, war Vodafone lange Zeit, ich habe O2 trainiert, ich habe, weiß der Geier was, alles Microsoft. Also wir haben sehr, sehr viele große Brands, die wir betreut haben, also mittelständische Unternehmen bis hin zu DAX 100 Unternehmen, ne?
Sau krass. Und richtig das Stehaufmännchen in dir irgendwie, die Story, so ein Bilderbuch für ein Stehaufmännchen. Und ich glaube, das muss auch sein im Vertrieb, ne? Sind das dieses Einstecken und wieder von null beginnen können, ist das eine Charaktereigenschaft, die man wirklich essentiell braucht, um ein guter Verkäufer zu werden?
Ich bin der festen Überzeugung, dass das notwendig ist. Ja. Gerade wenn du am Anfang stehst, dann kriegst du halt nicht nur Lorbeeren. Ne. Dann wird es halt am Anfang einfach auch mal ein bisschen ruppig und ein bisschen schwierig. Dann hast du vielleicht auch Kollegen, die sagen, mach mal so und dann funktioniert das nicht, weil es vielleicht nicht zwangsläufig mit dir was zu tun hatte. Kunden, die jetzt nicht mit der positiven Einstellung zu dir kommen, wie du vielleicht auf sie zugehst. Du kriegst viel Ablehnung. Das erlebst du halt einfach gerade in dem Moment, wo du halt einfach noch nicht so recht weißt, wie du es anfangen sollst und wie du Menschen gewinnst und wie du es schaffst, deine Einstellung auch wirklich immer auf einem Top-Level zu halten, auf das du sagst, hey, es ist völlig egal, ich kann das ab, ich habe da kein Problem damit. Aber genau das ist es halt eben, ne? Wenn du viel zwischen die Beine gelatscht bekommst, dann ist es halt wichtig, dass du positiv bist, dass du immer wieder aufstehst und sagst, so, und jetzt wieder nach vorne. Aber natürlich auch für Startups oder für Unternehmer, die alles Mögliche in den Vertrieb reinstecken und versuchen, damit erfolgreich zu werden. Und dann stellen sie fest, das funktioniert halt gerade nicht. Einige, die geben dann halt auf und andere sagen dann halt, na gut, dann stelle ich mir eine andere Frage, die einfach dann heißt, wie schaffen wir das? Und wie kriegen wir das hin? Und wie muss ich meinen Vertrieb aufstellen, dass es doch funktioniert? Gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung oder wo sich Dinge halt einfach verändern. Und da habe ich so einen Lieblingsspruch, der da heißt, wenn die Ebbe kommt, siehst du, wer nackig schwimmt. Na, das heißt, also du brauchst da schon das Mindset dafür, dass du halt auch mit Ebbe-Situationen oder wenn es mal schwierig wird oder wenn Mitarbeiter dich verlassen oder wenn der Kunde mal nicht so mitmacht, da brauchst du immer wieder dieses Gehen, das dir halt sagt, ja, und jetzt erst recht und dann mal gucken, wie.
Ist das angeboren oder kann man das erlernen? Was meinst du?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viel angeboren haben, wie wir immer rein interpretieren. Ich bin kein Freund von Talent und ich glaube, dass Talent mit die größte Lüge ist, um sich in irgendwas zurückzuziehen oder Dinge gar nicht erst anzufangen. Ich glaube, dass es bedingt so ist, dass wir was mitbekommen haben. Wir nennen es Talent, aber ich glaube, das hat mehr mit physischen und mit geistigen Kapazitäten zu tun und alles andere hat sehr stark mit Prägung zu tun. Also wenn dein Vater Unternehmer ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich das auf dich überträgt, was der da tut. Ja, wenn du jetzt jemanden zu Hause hast, der irgendwie 14 Stunden vorm Fernseher sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ gering. Ja, und da gibt es ja genügend soziale Studien darüber, dass du es halt dann reißen kannst. Dann gibt es zwei Varianten. Entweder du sagst, ich eifere ihm nach, was nicht so gut wäre, oder du sagst halt eben von weg. Das heißt, ich versuche komplett ins Gegenteil zu wandern. Na, wie wenn Eltern Raucher sind und du wirst dann nicht Raucher, weil du sagst, auf keinen Fall, oder die Wahrscheinlichkeit halt deutlich höher ist, dass du in eine ähnliche Richtung abdriftest. Also ich glaube, solange wir uns auf Talente ausruhen und auf angeboren und so weiter, werden wir nie wirklich unsere bewussten Kompetenzen entwickeln.
Okay. Wenn du das irgendwie jemandem beibringen müsstest, wenn du sagst, du merkst zum Beispiel, irgendjemand bei dir im Coaching und so, dem fehlt dieses Gehen, was kann der tun, dass er das so schnell wie möglich irgendwie in sich implementiert quasi?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er mit jemandem arbeitet, der ihm das Gefühl gibt oder der ihm zeigt, dass er Qualitäten in ihm erkennt, die förderbar sind. Also gehen wir mal davon aus, also früher war es zum Beispiel so, man hat mir immer gesagt, ich wäre ein zu sensibler Verkäufer. Das war so. Also ich hatte zwar die meisten Termine und ordentlich was an Umsatz immer auf der Uhr stehen. Meistens war ich sogar der Leader, was die Umsätze angegangen ist, aber man hat mir trotzdem immer gesagt, ich bin zu sensibel, ich muss härter werden, ich muss noch tougher sein und wie auch immer. Und das hat mir echt zu schaffen gemacht. Das heißt, ich habe mich komplett selbst korrumpiert, habe mir Bücher geholt, die mir gezeigt haben, wie ich mein Image anders designe, wie ich anders auftreten soll, wie ich anders sprechen soll, wie ich mit Menschen anders umgehen soll. Das Hard Selling war damals das, was man können musste. Und die beste Einwandbehandlung, das war der gefeiert worden ist. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man in dem Moment, wo man jetzt vielleicht nicht so ist wie die Norm oder wo man feststellt, und das ist es ja letztendlich, na, jemand sagt zu dir, du bist kein Verkäufer oder du redest dir ein und sagst, du bist kein Verkäufer, dann hat das maßgeblich damit zu tun, dass du das Gefühl hast, dass du einfach nicht der Norm des Verkäufers entsprichst, wenn es sowas überhaupt gibt. Und da ist es ganz entscheidend, dass du dich mit Menschen unterhältst oder mit Coaches, Trainern dich unterhältst, die sagen oder die dir zeigen werden, welche Qualitäten du hast, die doch sehr wohl förderlich sind und ein Teil des Vertriebes sind, den du leben solltest. Na, nehmen wir jetzt mal an, du bist ein sensibler Mensch, dann gibt dir das ja auch viele Vorteile. Das zeigt dir ja, dass du in der Lage bist, auf Menschen zuzugehen, empathisch zu sein, ihnen zuzuhören, was viele Verkäufer eben nun mal nicht können. Und wenn man das ausbaut und darüber hinaus dir noch andere Fähigkeiten mitgibt, die ein Verkäufer halt nun mal braucht, um dann auch effizient zu sein, strukturiert zu sein, abschlussorientiert zu sein und tatsächlich den Sack zuzumachen, dann bringst du eine Menge mit. Tatsächlich kannst du jemanden, der eine Empathie hat, deutlich mehr beibringen als jemand, der das noch nicht hat, weil das ist deutlich schwerer zu lernen als irgendwelche Verkaufstechniken. Von daher, ich glaube, jeder kann verkaufen lernen. Ich weiß, da stehe ich ziemlich alleine da, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich jedem Menschen Verkauf beibringen kann.
Sehr geil. Ja, ich habe das mit eigenen Augen schon gesehen, dass du das kannst und sehe das Woche für Woche auch in den Coaching-Calls, die wir gemeinsam mit unserem 66-Day Master of Sales machen. Bevor wir dazu aber vielleicht auch nochmal gleich was zu erzählen, würde mich interessieren, du bist ja auch so bekannt als der etwas andere Sales Coach. Was sind denn Dinge, du hast gerade von Hard Selling gesprochen, was sind denn Dinge, die du als Mythos gerne mal aufdecken würdest an dieser Stelle? Also was sind einfach Mythen, die im Verkauf deiner Meinung nach nicht so stimmen, wie sie vielleicht in den Köpfen der Menschen geistern?
Ja, vieles wurde uns halt übertragen. Wir können gar nichts dafür, dass wir Dinge einfach glauben. 90% dessen, was wir heute glauben oder denken zu wissen, das haben wir nie erlebt, sondern das wurde uns halt übertragen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man die mal in Frage stellt. Und etwas anders, das heißt für mich an der Stelle auch, dass wir immer noch mit dem Glaubenssatz leben, dass der Verkauf losgeht, wenn der Kunde Nein sagt. Das ist in meinen Augen totaler Bullshit. Weil das führt immer dazu, dass du die ersten, dass du den Start versäumst und dann am Ende nochmal Gas gibst, wenn eigentlich das Ding schon fast ins Wasser gefallen ist. Na, Verkauf geht in der ersten Sekunde los, wo du mit dem Kunden in Kontakt bist. Das kann schon über deine Webseite sein, das kann über dein Bild auf Facebook sein, wo du in der Ecke mit einer Flasche Bier liegst und dann bist du im Armani-Anzug bei deinem Kunden. Das ist tatsächlich schon der erste Kontakt, den du hattest, den du versemmelt hast. Das heißt, Verkauf geht im ersten Moment tatsächlich los, wenn du den Menschen triffst, nicht mal kommunikativ, sondern vielleicht auch schon nonverbal. Und da geht das Battle los, da geht der Verkauf als solches los. Und wenn du das nämlich verpennst und wenn du denkst so, naja, ich erzähle ihm einfach das, was ich immer erzähle und wenn der Kunde Nein sagt, dann bin ich gerüstet, weil der Einwand kommt immer, dann kommt der auch immer. Davon kannst du ausgehen. Das wäre zum Beispiel eine dieser Mythen, die ich gerne aus der Welt räumen würde. Denn wie gesagt, das ist nicht Verkauf. Dafür übersiehst du vieles, du hörst vieles nicht, was im Verkaufsgespräch stattfindet. Du nimmst den Kunden nicht als Individuum wahr, sondern fährst einfach deinen Film. Und das führt oft schon dazu, dass der Einwand kommt oder der Kunde dann einfach nur irgendwie aus der Nummer wieder raus will.
Mhm. Du hast gerade zum Thema Nein, dieser alte Mythos, da fängt das Verkaufen erst an. Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, dass wenn der Kunde viermal Nein sagt, dann ist es erst wirklich ein Nein. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist spannend. Also ich meine, erstmal musst du da ziemlich mutig sein als Verkäufer, dass du das vierte Nein noch ausharrst. Ja, meistens ist es so, dass die Verkäufer vorher schon einknicken und ihre Seele verkaufen, von den Preisen runtergehen, ihre ganze Marge versemmeln oder dem Kunden alle möglichen Zusagen geben, dass der Kunde dann Ja sagt. Also bis zum vierten Nein habe ich selten erlebt im Verkauf. Also wirklich, selbst in den Coachings ist es selten so weit gegangen. Mhm. Aber es sagt zumindest etwas über denjenigen, der diesen Spruch gesagt hat, nämlich, dass er hartnäckig ist und dass er sagt, ja, Nein heißt noch ein Impuls notwendig. Ja, also immer wieder nochmal nachzugeben, immer wieder nachzugehen, immer wieder ranzubleiben. Es ist unfassbar wichtig, ja, dass man dranbleibt, dass man Follow-ups hat. Und ich gebe auch nicht beim ersten Nein auf, weil wenn das kommt, kann es tatsächlich sein, dass einfach Dinge noch nicht klar waren, Dinge noch nicht sauber ausgesprochen worden sind, der Nutzen noch nicht klar rübergekommen ist beim Gegenüber oder was auch immer. Also das hat zwangsläufig noch nichts mit dir als Person oder mit deinem Produkt zu tun.
Hast du sowas wie ein Verkauf, also Telefon-Verkaufsskript, dass du so ganz genau weißt, okay, wenn er das sagt, dann sage ich das und wenn er das sagt, dann antworte ich so drauf? Oder ist das auch überholt aus deiner Meinung heraus?
Also da muss man auch wieder überlegen, für wen macht man so ein Skript? Also wenn ich heute noch mit einem Skript arbeiten würde, dann wäre ich fehl am Platz. Ja, das ist natürlich der Erfahrung geschuldet und den Tausenden von Telefonaten, die ich irgendwann geführt habe und der bewussten Kompetenz zu wissen, was passiert hier gerade. Na, also reinzuhören und einfach nicht nur das Nein zu hören, sondern auch den Subtext rauszuhören, die Stimmung wahrzunehmen und zu gucken, wen habe ich hier gerade? Liegt es an mir, liegt es an ihm und so weiter. Ein Skript macht immer in dem Moment Sinn, wenn du jemanden hast, der noch extrem unsicher ist. Dann entwickelst du natürlich ein Skript, Der Fehler, der da nur sehr häufig passiert, ist, dass dann ein allgemeingültiges Skript entwickelt wird. Und das wird dann durchgezogen auf Biegen und Brechen. Und derjenige, der das dann halt liest oder vorträgt am Telefon, der ist maximal irritiert, wenn es nicht so kommt, wie es da drauf steht. Weil du kannst einfach nicht jeden Fall da drinnen haben. Aber grundsätzlich gibt es demjenigen eine gewisse Sicherheit. Er hat das Gefühl, okay, ich kann jetzt reagieren. Wenn das und das kommt, kann ich so und so darauf reagieren oder kann das und das mitgeben. Ich würde es aber trotzdem relativ vage halten und eine organische Entwicklung dahinter lassen. Das heißt also, wenn ich mit Leuten im Callcenter arbeite und ich habe ja selbst schon Callcenter in Ägypten trainiert und in Polen und keine Ahnung was, dann ist das ein Prozess. Das heißt, die bekommen ein Skript von mir, was wir aber gemeinsam erarbeiten und das auf ihre Qualitäten halt eben abgestimmt ist. Wenn also jemand unglaublich rhetorisch stark ist, dann wird es anders aussehen, wie bei jemandem, der nicht mal einen Satz fehlerfrei rausbekommt. Und da musst du halt eben darauf achten. Wenn jemand sehr emotional ist, dann ist es wichtig, dass er diese Stimmung auch produziert, die ihm ein Sicherheitsgefühl gibt. Aber da brauchst du halt echt eine Qualität, mit der gemeinsam mit dem Coachee dann eben so ein Leitfaden auch entwickelt wird. Also ich bin kein Freund von dogmatischen Verkaufsskripten, so wie man sie von Wolf of Wall Street zum Beispiel kennt oder so.
Okay. Und hast du trotzdem so Telefoneinstiege? Also wenn du so zum Beispiel sagst, das ist so ein Standardsatz, den ich bringe, auch wenn du sagst, es soll jetzt nicht so haargenaue Skripte geben, hast du trotzdem so Standardsätze, die ja, du irgendwie fest installiert hast und automatisiert hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Also für den Anfang finde ich es immer am wertvollsten, du steigst mit einer schönen Begrüßung ein. Hallo, mein Name ist bla 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 von der Firma XY, schönen guten Morgen. Und dann wartest du erstmal, was passiert. Viel mehr musst du da noch gar nicht reinbringen. Ja? Entscheidend ist tatsächlich mehr dein Vorname, da gibt es Studien darüber, als dass du die Firma noch groß breit machst da drin und schon erzählst, wer ihr seid und was ihr an Erfahrung mitbringst. So ein Motto, mein Name ist Stefan Rappenglöck von der Firma XY. Da gibt es ja auch oft diese James-Bond-Technik. Mein Name ist Rappenglöck, Stefan Rappenglöck von der Firma XY. Vorwärts oder rückwärts, je nachdem, Firma vorne oder hinten. Tatsächlich hat das gar nicht so viel Einfluss. Entscheidend ist vielmehr, mit welcher Power gehst du in dieses Gespräch rein. Das übersehen sehr viele Telefonverkäufer. Sie gehen da rein und überlegen nur, was sage ich denn, aber haben null Energie dabei. Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass ich auf der anderen Seite des Telefons bin, dann habe ich halt Bock drauf, dass ich jemanden habe, der mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und nicht irgendjemand, der hier gerade nur seine Pflicht tut. Und dementsprechend ist das noch viel wichtiger. Und auch ein Lächeln zum Beispiel kann man auf der anderen Seite wunderbar wahrnehmen. Du merkst das sofort. Wir haben da Tests gemacht, haben in Callcenter tatsächlich Spiegel aufgestellt und wenn der Agent in den Spiegel reingelächelt hat und dabei gesprochen hat und auch noch aufgestanden ist, hatte er eine komplett andere Energie und kam ganz anders rüber als jemand, der sagt, hallo, mein Name ist Stefan Rappenglöck von der Firma XY, wer ist denn zuständig bei Ihnen für das Thema Marketing? Mhm. Und das sind halt so Einstiegssätze, die sind halt total überholt. Sie sagen zum Beispiel auch schon sehr viel über dich. Also du weißt nicht, wer zuständig ist, du wirkst relativ unemotional, dein Einstieg ist relativ langweilig und von der Stange und jetzt hast du schon mindestens 3 Argumente, warum ich mich mit dir nicht unterhalten will.
Okay. Ja, interessant. Cool. Von wem habe ich das? Tim Taxis, glaube ich, hatte das mal in irgendeinem Buch geschrieben. Dem ist es voll wichtig, beim Einstieg in so einem Telefonat relativ schnell ein Ja zu bekommen, selbst für die eigene Psyche. Mhm. Und einfach als Musterbrecher auch irgendwie was zu haben, was sonst so nicht so ist. Ich glaube, der macht irgendwie immer sowas wie, oder gibt den Rat immer so, hallo, mein Name ist Robin Söder von der Firma XY, darf ich freundlich gemeint gleich zum Punkt kommen? Und dann gibt es, glaube ich, 99,9% der Antworten, die ja sind und nicht nein und auch verwundert so. Ich glaube, das fand ich damals auch ein ganz cooler Einstiegssatz für mich, als ich auch ein bisschen rumtelefoniert habe. Genau, aber voll spannend und mega hilfreich. Wie sieht's aus? Telefonakquise und Face-to-Face-Verkaufen, ganz anderes Ballgame oder kann man das irgendwie ein bisschen vergleichen?
Also zu dem, was du vorher gesagt hast, ist super wichtig, dass du ein Ja bekommst, ist echt wichtig. Ne? Also dass du einen Einstieg bekommst und eine positive Stimmung halt produzierst. Tatsächlich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, hat Tim das erstmal noch so gemacht, dass er erstmal eine Begrüßung auch mit reingebracht hat, also den anderen dazu gebracht hat, dass er erstmal zurückgrüßt, weil das halt eben letztendlich schon mal ein Matching halt eben ist zwischen euch zwei und eine positive Stimmung aufbaut. Ja. Dessen bin ich, das sehe ich ganz genauso, ist wahnsinnig wichtig. Wenn du zum Beispiel sowas sagst, hallo, ich bin der Stefan von der Entrepreneur University, schönen guten Morgen, dann einfach erstmal abwarten, nicht weiter labern, sondern ihm einfach Zeit geben zu antworten. Und je kürzer der erste Satz ist, umso besser ist es, weil du musst dir immer bewusst machen, du hast nur eine einzige Möglichkeit, wie du ihn gerade ansprichst, nämlich mit der verbalen oder mit dem verbalen Kanal. Und da sind wir gerade mal in der Lage, dass wir vielleicht 7 Wörter hintereinander wiederholen können, die derjenige gesagt hat. Und alles, was darüber hinauskommt, ist absolut, absolut für die Katz. So, Face-to-Face und Telesales. Das Ding ist, du hast beim Telesales, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, fehlen einfach ein paar Kanäle. Du hast das Thema nonverbal nicht. Und das ist der entscheidende Kanal. Das ist tatsächlich das, wie wir die Menschen am ehesten auch immer erreichen, weil wir ein Lächeln im Gesicht haben, weil wir eine solide Körperhaltung haben, weil wir ein gutes Auftreten haben, weil wir schöne Klamotten anhaben. Das ist tatsächlich das, was in den ersten Momenten Menschen wirklich catcht oder auch nicht catcht. Das fehlt halt einfach an der Stelle. Umso mehr musst du versuchen, dass du das Nonverbale, wie ich vorher sagte, das Lächeln, tatsächlich mit reinziehst in das Verbale. Und das geht eben, ne? Wenn du aufstehst, wenn du deinem Zwerchfell Luft machst, wenn du mit einer positiven Energie reingehst und mit einem Lächeln, dann wird sich das übertragen und dementsprechend hast du gar nicht so einen riesen Nachteil dadurch. Das Paraverbale ist das Zweite, da geht es dann tatsächlich um das Thema Duktus, also was habe ich für eine Klangfarbe, spreche ich laut, spreche ich leise, habe ich eine Power in meiner Stimme drin und so weiter. Wenn wir die zwei Ebenen schon mal sinnvoll nutzen, also Inhalt und die Qualität und Art und Weise, wie ich spreche, also auch, dass ich moduliere, dass ich mich auf mein Gegenüber einlasse, also tatsächlich Pacing, Leading nennt man das, also ich lasse mich auf ihn ein, auf seine Klangfarbe, ich lasse mich ein auf seine Lautstärke, ich lasse mich ein auf seine Sprechgeschwindigkeit. Wenn ich da ein bisschen drauf achte, und da brauchen wir uns nichts vormachen, das wirst du erst, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, weil du vorher erstmal mit dir selber am Kämpfen bist. Aber wenn du das mit reinbringst, dann hast du gar nicht so viele Nachteile im Vergleich zu Face-to-Face.
Krass, ja. Ja, aber macht Sinn. Macht voll Sinn. Stefan, an der Stelle ein bisschen harter Bruch, aber ein Thema, was ich jetzt gerne mit dir auch erörtern würde, und zwar das Thema Umsetzung, ne? Also ich weiß es selber noch von mir, als ich angefangen habe, auch mal den Hörer in die Hand zu nehmen. Und du weißt es, wenn du startest, bist du immer eine One-Man-Show und dann hast du kein Vertriebsteam und Co. Und da musst du als Gründer auch lange, lange Zeit selbst den Hörer in die Hand nehmen, mache ich heute auch noch. Und ich weiß noch, als das losging, wo ich angefangen habe, so Türklinken zu putzen, und es so war, dass ich das immer rausgeschoben habe. So Woche für Woche habe ich das so ein bisschen rausgeschoben, wirklich anzufangen zu verkaufen. Kannst du vielleicht an der Stelle uns einen Tipp geben, ja, dass wir die Angst vom Starten im Telefonvertrieb oder im Vertrieb allgemein nicht mehr so krass spüren für den ein oder anderen Zuhörer, der das vielleicht auch gerade hat?
Da greife ich mal auf eine kleine Geschichte zurück. Als ich früher relativ zügig in der Finanzdienstleistung meinen Weg gemacht hatte, war es so, dass wir dann irgendwann zu Managementseminaren gekommen sind. Und wenn man mich so gefragt hatte oder auch meine Kollegen gefragt hatte, warum macht ihr das, dann sind halt ganz, ganz viele Dinge gefallen. Bei vielen Leuten war es Geld, sehr häufig war es sowas wie Auto, Karriere, Ansehen, keine Ahnung was. Und da war einer, der so einen Zettel hingehangen hat und da stand drauf Spaß. Und jetzt wird es dich nicht wundern, aber derjenige war tatsächlich ich. Ich glaube, dass, und nein, ich bin sogar mittlerweile der festen Überzeugung, dass derjenige, der keinen Spaß entwickelt im Verkauf, nie ein guter Verkäufer sein kann. Es muss etwas sein, was du wirklich wahnsinnig gerne machst. Du kannst dich nicht zwingen, ein guter Verkäufer zu werden. Nein, du kannst dich zwingen, Dinge zu lernen. Das kannst du tun. Du kannst dich zwingen, ein Buch zu lernen. Du kannst dich zwingen, ein Gedicht auswendig zu lernen in der Schule. Wenn du aber keinen Spaß an diesem Gedicht hast oder an Lyrik oder sonst irgendwas, dann wirst du immer dran scheitern. Du wirst während dem Lernen dich immer ablenken. Du wirst immer irgendwelche anderen Tätigkeiten finden, die spannender und interessanter sind. Und wenn es dann nicht zwangsläufig hinterher Noten gibt, so wie in der Schule, ja, dann ist es so, dass wir Menschen unglaublich viele Ausreden haben. Wir finden immer dann eine Ausrede wie, wir hatten zu viel zu tun, es ist nicht mein Ding, es liegt nicht in meiner Genen, Ich habe nicht das Talent, manche sind besser dazu geeignet. Weißt du, es gibt andere Dinge, die erstmal wichtig sind. Wir brauchen erst noch 3 verschiedene Logo-Entwürfe. Wir müssen noch gucken, dass wir dies, das und jenes noch gemacht haben. Und hast du nicht gesehen. Und das kennst du alles. Und das tun wir immer dann, wenn wir keine Freude bei denen haben, was wir tun. Ich glaube, es ist relativ simpel. Entwickle eine Freude im Verkauf und dafür gibt es ein ganz einfaches Rezept. Du brauchst Erfolgserlebnisse. Das heißt also, es bringt nichts, dass du jetzt auf Biegen und Brechen versuchst, ein guter Verkäufer zu werden, indem du einfach es so machst, wie alle es machen, wie dein Lehrmeister es dir vorgibt oder wie Bücher es dir vorgeben, sondern du musst gucken, relativ zeitnah, am besten immer mit einem Coach an deiner Seite, der erkennt, wo hast du gerade was gut gemacht, dir das feedbackt, woran du auch erkennen kannst, hey, das war jetzt cool, also wie bei meinem kleinen Sohn, als der seine ersten Schritte gemacht hat, wenn ich ihn dabei nicht gelobt hätte und er nicht erkannt hätte, hey, das ist gut und das ist richtig so, ja, dann wäre der nicht weitergelaufen, da hätte der irgendwann aufgegeben. Und genauso ist es bei uns Verkäufern. Wir brauchen einfach diese Bestätigung von unserem Gegenüber, dass wir gerade was gut machen. Wir brauchen von ihm ein Lächeln, ein Ja, ein Hey, das hört sich super an. Oder von unseren Kollegen oder von unseren Mitarbeitern oder von unserem Chef eine Bestätigung, was wir gut machen und wo wir noch Verbesserungsbedarf haben. Das Problem ist allerdings nur, dass in den meisten Firmen so jemand nicht existiert. Da hast du einen Chef, der macht es halt einfach so, wie ein Chef das macht. Keiner brennt mehr für sein Business als er. Und er erzählt halt einen vom Pferd und haut rein und hat Energie und bombt jeden weg. Aber jeder, der danach kommt und fragt, sag mal, wie machst du das? Dem würde er nur sagen, mach so wie ich und dann funktioniert das. Aber es ist halt kein solides Feedback. Und deswegen wirst du dich nicht zu einem wirklich guten Verkäufer entwickeln, sondern mit einer unbewussten Kompetenz am Telefon sein und nicht wirklich viel Freude haben. Und dann klappt es halt mal, dann hast du vielleicht mal 3 Abschlüsse. Aber dann die nächsten Mal, wenn es dann 10-mal nicht klappt, dann hast du das Gefühl, das war Glück, das war Zufall. Ich krieg's nicht mehr hin, irgendwas läuft falsch. Und dann kannst du keinen Spaß entwickeln. Sobald du das Ding aber reproduzieren kannst, also wie beim Fußball, du zum Beispiel immer wieder in derselben Position mit demselben Schuss das Ding ins Kreuzeck reinzirkelst und das weißt du als Fußballer am besten, dann fühlst du dich confident, dann bist du selbstbewusst und dann bist du glücklich damit. Und das braucht es wirklich, um ein guter Verkäufer zu werden.
Ja, saugeil. Was sind aber noch so Dinge, die dir Spaß machen, neben dem Erfolg und Lob und Anerkennung, was natürlich auch bei allem, was man macht, dazugehört? Was macht dir persönlich Spaß und Freude am Verkaufen?
Ich finde es unglaublich schön, wenn ich merke, dass ich nicht der Bittsteller bin, sondern dass ich gerade jemandem wirklich helfe, dass ich dem wirklich aus der Scheiße raushelfe. Wenn der Probleme hat und ich setze mich mit ihm zusammen, ich mache mir Gedanken darüber und ich entwickle ihm ein Konzept, was ihm wirklich hilft, dann bestätigt es mich nach wie vor in dem, was ich tue. Das ist einfach so. Das ist bei mir stark drinnen und das war von mir halt eben immer so dieses Anfangsgefühl. Und wenn du das bisher noch nicht hattest, dann finde das wieder. Finde heraus, was an dem Ganzen macht dir Freude. Also wo sind die Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt wird deine Ethik gerade bestärkt, jetzt wird gerade so deine Werte bestärkt, weil die übergehen wir immer ganz gerne. Wir denken immer so, wenn wir ans Telefon uns setzen, dann müssen wir eine Maske aufsetzen und müssen irgendwie komplett jemand anderes werden. Das Ding ist nur, das kannst du nicht aufrechterhalten. Das funktioniert halt nur bedingt. Und da wird es halt unglaublich schwer. Also versuch herauszufinden, in welcher Situation du Menschen helfen kannst mit deinem Produkt. Also bei welchen Problemen hilfst du ihnen? In welcher Situation hast du Anerkennung bekommen in der Vergangenheit, wenn du was verkauft hast? Und versuch das so oft wie möglich in deinem Gespräch zu erreichen, indem du immer wieder dasselbe tust, was dazu geführt hat. Und das vielleicht noch verfeinerst mit Techniken, mit einem Coach, mit was auch immer, der dich dazu führt, dass du das halt eben ganz deutlich erkennst und skalieren kannst. Was auch unfassbar viel Spaß macht oder mir wahnsinnig viel Freude macht, ist, wenn ich einen Progress erkenne, also eine Verbesserung in mir erkenne. Wenn ich also merke, eine 4:1-Quote, eine 4:1-Quote gemacht habe und es immer besser wurde. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass du auch trackst, dass du ganz klar dir immer aufschreibst, so, wo stehe ich denn gerade? Welche Qualität habe ich denn gerade als Verkäufer? Und nicht nur im Sinne von, wie viele Abschlüsse habe ich, sondern wie häufig habe ich einen Entscheider sprechen dürfen heute? Wie weit hat der Entscheider mich kommen lassen? War es nur die Ansprache und er hat mich rausgeschmissen? Oder bin ich tatsächlich bis zur Nutzenargumentation gekommen? Und dafür brauchst du halt auch wieder diese Kompetenz zu wissen, was tust du hier gerade? Und das solltest du tracken und immer wieder schauen. Okay, also ich hatte heute 120 Anrufe. Ich bin insgesamt 40 Mal zum Entscheider gekommen. Davon habe ich 22 Mal bis zur Nutzenargumentation gekommen. Ich habe dadurch einmal, ich habe dadurch die Hälfte der Zeit ein Angebot rausschicken können und tatsächlich 4 direkt geclosed. Dann weißt du, wo du stehst. Und jede Entwicklung, die dann kommt, ähnlich wie bei dir beim Fußball oder bei mir beim Leistungssport, ist es immer so, dass sich das glücklich macht und dass uns das glücklicher macht sogar als der eigentliche Verkauf oft.
Ja. Sau geil. Also ohne jetzt Verkaufsexperte zu sein, würde ich dir genauso unterschreiben. Andere Sache, es gibt eher oft oder diese Pauschal-Aussage und ich weiß nicht, ob da jeder das wirklich lebt, was er sagt, aber bei dir weiß ich es, auch aus einer Story, die ich von dir privat kenne, dass man, weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, wie helfe ich denn Menschen und dass das halt auch das Spaßbringende ist im Verkauf, dass man sich einfach dann bewusst wird, wenn man ein gutes Produkt hat, dass man Menschen auch damit hilft, wenn sie es kaufen. Wie ist das bei dir? Also ich weiß es, aber ich stelle die rhetorische Frage. Wie ist das bei dir, Dinge zu verkaufen, hinter denen man nicht voll und ganz steht? Da gab es ja auch eine Story, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber gab es ja auch eine Story bei dir, wo du auch eine Anfrage hattest von einer großen Firma, was wahrscheinlich auch viel Geld gebracht hätte für dich, wo du die Verkäufer von einem Produkt hättest ausbilden sollen, das hinter dem du nicht gestanden hast oder bist. Ja, wie handhabst du das? Würdest du sagen, Verkäufer, No-Go, bitte verkauf wirklich nur das, wo ihr hintersteht? Oder sagst du jedem das Seine, wenn jemand Verkäufer wird, um nur Geld zu verdienen und ihm es egal ist, was er verkauft, dann darf man das auch tun. Wie siehst du das?
Also da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Binsenweisheit, dass man nur das verkaufen kann, was man selber auch gut findet oder selber auch konsumiert. Davon bin ich nicht überzeugt. Ja, das hat mir in der Vergangenheit wirklich nie einer beweisen können. Und es ist nicht zwangsläufig so, dass ein Ferrari-Verkäufer ein Ferrari fahren muss. Wenn der nur den intrinsischen Wunsch hat, irgendwann mal ein Ferrari zu fahren, dann verkauft er das Ding vielleicht sogar noch besser als jeder andere. Ja. Das heißt, was wirklich entscheidend ist, ist, dass wir zwei Ebenen unterscheiden. Also das erste ist die Ethik. Ethik und Werte, also kann ich hinter dem Produkt stehen, ethisch? Wenn du es nicht kannst, tust du gut daran, wenn du es nicht verkaufst. Weil es wird in jedem Moment, wo du mit einem Menschen zusammensitzt und ihm was verkaufen wirst, wird es wie rote Lampen über deinem Kopf aufleuchten, dass du nicht dahinter stehst. Und da ist es unglaublich schwer, was zu verkaufen, weil wir einfach so feine Antennen haben, dass wir unseren Gegenüber wirklich gut scannen, auch wenn es vielleicht unbewusst ist. Also wenn du ethisch und moralisch nicht dahinter stehen kannst, das wäre so die erste Frage, die du dir stellen musstest bei deinem Produkt oder bei der Firma, für die du arbeiten willst. Wenn du das nicht kannst, no go. Lass es, Finger weg, mach was anderes. Wenn es etwas ist, was du nicht gut findest, weil es nicht dein Gusto ist, weil du keinen Spaß daran hast, weil du sagst, ich will das selber nicht haben, ja, also keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, du verkaufst Zeitschriften und du verkaufst halt lieber die Zeitschriften, die für Männer sind, also sowas wie Man Health oder keine Ahnung was, aber ihr habt auch zwei Frauenzeitschriften dabei und du willst halt die Frauenzeitschriften nicht verkaufen, dann ist es halt extrem schade, weil du lässt halt ganz viel Potenzial liegen und, was noch viel schlimmer ist, du gibst den Kunden nicht das, was er vielleicht möchte. Und das nur, weil du dein Ego viel höher schraubst, als es eigentlich sein sollte im Verkauf. Im Verkauf hat dein Ego nichts zu suchen. Also wir brauchen ein Ego, wir brauchen ein Selbstbewusstsein, aber das Ego in der Auswahl der Produkte hat da nichts zu suchen. Ich habe es sehr häufig erlebt, wenn ich Leute gecoacht habe, zum Beispiel in Elektrofachmärkten, also ich habe von Medimax über weiß der Geier was alles trainiert, da war es sehr häufig so, dass die Leute nur das verkaufen konnten oder verkauft haben und angeboten haben, was noch viel schlimmer ist, was sie selber auch haben. Na, also die haben immer denselben Fernseher verkauft, die haben immer dieselbe Soundbar verkauft und so weiter, weil sie da am einfachsten drüber reden konnten. Das hat allerdings nichts mit Verkaufen zu tun, sondern das ist einfach nur begeistert drüber reden. Wenn du Menschen nicht das verkaufst, was sie brauchen, dann tust du dir unfassbar schwer, ihnen was zu verkaufen, weil du sie ja erstmal davon überzeugen musst, dass sie etwas nehmen, was sie so eigentlich gar nicht genommen hätten. Da tust du dir keinen Gefallen damit. Viel wichtiger ist es, dass du dein Ego nach hinten schraubst und dir die eine einzige Frage stellst in dem Moment. Was ist für meinen Kunden das Beste? Was hilft meinem Kunden bei seinem Problem? Und völlig losgelöst von dem, was du nehmen würdest, sondern das, was tatsächlich deinem Kunden hilft. Dafür musst du dir drei Fragen stellen. Erstens, was kann mein Produkt? Zweitens, welche Probleme löst es und wer sind meine Kunden dafür? Und wenn du dir die drei Fragen gestellt hast, da habe ich auch auf YouTube mal ein Video dazu gemacht, wenn du dir die drei Fragen gestellt hast, dann bist du komplett losgelöst von deinem Ego und kannst alles verkaufen, völlig egal was. Und dann bist du für mich ein Profi.
Saugeil. Apropos Profis, du bist einer seit Jahren und Jahrzehnten und bildest gemeinsam mit uns, und da bin ich echt ein bisschen stolz drauf, mit uns gemeinsam Sales-Leute aus. Also wir haben jetzt den 66-Day Master of Sales ins Leben gerufen, für alle, die dies gar nicht mitbekommen haben. Ich glaube, wir haben in dem Podcast noch nie darüber gesprochen. Wir haben eigene Studiengänge auf den Markt gebracht, die wirklich auf verschiedensten Sinnesebenen angesprochen werden, funktionieren. Wir haben das richtig lange hart durchdacht und so konzeptioniert, dass es den maximalen Mehrwert stiftet, weil es darum geht, nicht einen reinen Wissenstransfer stattfinden zu lassen, sondern wirklich gemeinsam Ergebnisse zu produzieren. Muster, Vorlagen, Templates, alles zu implementieren. Und uns geht es viel mehr um Implementierung als um reinen Wissenstransfer und um handfeste Ergebnisse. Und die erste Runde läuft mit dem Master of Sales, also das ist einer unserer Studiengänge. Und wenn ich dich jetzt hier als Dozent für unseren Master of Sales schon vor der Flinte habe, Stefan, erzähl doch noch mal ein bisschen was dazu, weil wir haben in letzter Zeit auch noch mal ein paar Posts gemacht und so, und dann kamen echt viele Fragen: Was macht ihr denn da eigentlich? Das ist gar nicht so genau angekommen bei uns in der Community, bewusst auch, weil wir es ja einfach gar nicht so präsent machen wollten. Aber jetzt ist, glaube ich, die Zeit da, dass wir auch gerne mal hier in den Podcast darüber sprechen. Und da du jetzt unser Interviewgast bist, mit dem 66-Day Master of Sales angefangen, erzähl mal, was bringst du den Leuten bei? Wie läuft das Ganze ab? Und auf was kann man sich freuen, wenn man dabei ist?
Als ich irgendwann mal aus dem aktiven Verkauf, beziehungsweise ich verkaufe ja immer noch, aber ich sage mal aus dem täglichen Verkauf von Produkten dann irgendwann übergegangen bin ins Training und Coaching, habe ich irgendwann festgestellt, dass Sales Training doch nichts anderes ist als Wissenstransfer, genau wie du es gerade halt eben gesagt hast. Und ich habe selber auch nie was anderes mitbekommen, auch zu wem ich auch immer gegangen bin als Trainer, war es immer das Gleiche. Da kam mal so dieses eine oder andere dazu, wo ich dann gesagt habe, ah ja, doch, das habe ich noch nicht gehört. Und irgendwann hast du dir nicht mal mehr Bücher kaufen wollen, obwohl ich einen echten Schrank voll habe mit irgendwie 500 Büchern. Aber irgendwann dachte ich mir so, hast du eh schon alles gehört. Ja, dann schaust du halt weiter, dann guckst du auf dem amerikanischen Markt, du guckst auf dem asiatischen Markt und wirst dann schon immer wieder fündig. Aber im Endeffekt ist das Hauptproblem, dass wir immer nur Wissen konsumieren. Und das kennt fast jeder von euch da draußen. Derjenige, der meinen Vortrag gesehen hat auf der Entrepreneur University, also auf dem Founder Summit, da bin ich komplett weggegangen vom Wissenstransfer und ich habe gesagt, schau mal, wenn wir uns mal wirklich, wirklich innig fragen und mal überlegen, was wissen wir denn eigentlich schon über Verkauf, dann ist das wahrscheinlich schon ziemlich viel. Diejenigen, die Unternehmer sind, die Selbstständige sind, die Trainer, Coaches sind, weiß der Geier was, Handwerksunternehmen haben, die haben irgendwann die Notwendigkeit erkannt und haben vielleicht irgendwann mal ein Buch gelesen, sind zu einer Veranstaltung gegangen, was auch immer, haben dann ganz fleißig mitgeschrieben, bücherweise, sind ganz stolz drauf und sagen, ich habe so viel mitgeschrieben und das werde ich jetzt zu Hause alles durcharbeiten und dann werde ich das noch schön aufarbeiten mit Grafiken und Buch machen. So, wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir selber bist, hast du das je gemacht? Und noch wichtiger, was davon hast du wirklich je umgesetzt? Also kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir feststellen, so, wir haben dann das eine oder andere nachgeplappert, was wir auf dem Training gehört haben, haben es angewandt. Es hat vielleicht nicht sofort funktioniert und dann geht relativ schnell die Spirale wieder rückwärts. Das kennen wir alle. Dann macht es nicht so viel Freude und wir fallen wieder in unser altes Muster rein. Und das hat halt maßgeblich damit zu tun, dass wir halt eben auf einer viel zu hohen Ebene arbeiten. Wir arbeiten auf einer rein kognitiven Ebene im Sales Training und was halt nicht angetatscht wird in dem Moment, ist das Thema Werte. Das Thema Einstellung, das Thema Erfahrung, das Thema Glaubenssätze. Wenn das alles nicht berücksichtigt wird, dann hast du gar keine Chance, dass du das implementieren kannst. Du hast also nur dieses Wissen, was immer wieder reingebohrt wird, immer noch stärker und noch stärker. Aber das Ding kommt nie wirklich zur Anwendung. Und noch schlimmer, es hat nie wirklich was mit dir selber zu tun, weil du so viele Gegenkräfte hast, die das alles immer wieder rausschieben und sagen, egal, bis du wieder damit konfrontiert bist und dann sagst, so, jetzt probiere ich es nochmal. Und das ändert sich auch nicht. Das ändert sich auch nicht zwangsläufig, wenn du den Arbeitsplatz änderst, wenn du das Produkt änderst oder was auch immer. Das ändert sich erst dann, wenn das Produkt zu 100% auf die Ethik des Unternehmens passt, zu 100% auf deine Ethik, zu 100% auf deine Glaubenssätze passt, weil erst dann wirst du wirklich ein guter Verkäufer werden. Das hast du aber in den seltensten Fällen da draußen. In den meisten Fällen ist es so, dass du Produkte hast, die findest du cool, andere die findest du nicht so gut. Dass du Kunden hast, die findest du gut, andere findest du nicht so gut. Und wir bleiben halt immer auf der Ebene, wenn wir halt immer nur die Dinge machen, die uns eh alle in den Schoß fallen. Da werden wir nie skalieren können, wir werden nie besser werden können. Und wenn du bisher immer gesagt hast, so Sales ist nicht mein Ding und ich tue mir da ganz schön schwer, dann ist genau das, was wir da entwickelt haben, das Richtige, weil das halt eben eine viel, viel tiefere Ebene erreicht. Das geht damit los, dass wir uns erstmal kennenlernen auf einer Anfangsveranstaltung, wo wir einen Tag uns ganz intensiv miteinander beschäftigen, wo ich herausfinde, wer bist du eigentlich, was ist dein Need, wo bist du gut, wo bist du nicht gut, auf das ich genau weiß, auf welcher Ebene ich dir was transportieren kann, wie ich es kanalisieren kann, dass du es aufnehmen kannst. Da muss man dazu sagen, ich bin Master Coach und Master Coach Trainer, ich bin Sales Trainer, Sales Coach, habe irgendwie alle möglichen Weiterbildungen gemacht, die in Richtung systemisches Coaching gehen, auf das ich dich dann halt auch erreichen kann, auf der Ebene, wo du es wahrnehmen kannst. Kennst du selber. Du hast Lehrer gehabt, die waren doof und Lehrer, die mochtest du. Und bei dem, den du mochtest, warst du immer besser in der Schule. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir dich erreichen können. Und die Tausenden von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die habe ich nur erreicht, weil ich diese Tiefe halt eben mit ihnen aufbaue. Das heißt, ich helfe dir tatsächlich dabei, die Dinge besser aufnehmen zu können und nur das zu hören, was für dich auch wirklich relevant ist. Dann hast du 66 Tage Begleitung in Form von Videos, die ich für dich aufgenommen habe, die didaktisch so aufgebaut sind, dass du wirklich reingeführt wirst von deiner Meinung von Verkauf. Also stellen wir uns mal vor, wenn wir uns Deutschland angucken, da gibt es nur noch Consultants, Key Account Manager und irgendwelche Executives. Das hat nicht mehr so viel mit Verkaufen zu tun. Wir distanzieren uns immer mehr vom Verkauf. Keiner will sich Verkäufer nennen, weil es einfach ein negatives Image hat. Und wenn du selber dieses Image halt eben auch adaptierst und selber damit lebst, ist es halt unglaublich schwer, dass du dagegen arbeitest, also dich mit Verkauf beschäftigst. Das machst du mal kurz, aber dann ist es wieder weg. Also 66 Tage Video, die taktisch aufgebaut und jede Woche dann eben ein Live-Call mit mir in kleinen Gruppen. Also wir halten das wohlweislich klein, auf dass ich wirklich auf jede einzelne Situation eingehen kann. Du kriegst immer Aufgaben nach jedem Video, die du umsetzt. Weekly Call entsprechend mit dir durchgehe und gucke, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, woran hat es gelegen, und wir nehmen das wirklich komplett auseinander. Und nach den 66 Tagen repetieren wir das Ganze nochmal in wieder einer Live-Veranstaltung, um dann wirklich am Schluss dann auch zu sagen, so, jetzt haben wir hier einen Verkäufer vor uns und feiern das dann angemessen. Also ich glaube, so einen Studiengang hat es in der Form noch nie gegeben.
Ja, und da haben wir lange dran getüftelt, viele Nächte um uns um die Ohren geschlagen. Stefan stundenlang, tagelang hier in Frankfurt bei uns einquartiert und haben abgedreht, um wirklich ein Produkt zu schaffen, was Ergebnisse garantieren kann. Und ich muss sagen, ich habe mir das alles schon reingezogen, Stefan, weil die erste Runde ist ja noch nicht zu Ende, aber ich habe mir trotzdem schon fast alles reingezogen, auch von den Videokursen. Das Ding ist unfassbar krass. Und du weißt es selber, die Vertriebler, die bei uns sitzen, die habe ich auch direkt da reingesetzt und die setzen das jetzt auch um, was du dort alles beibringst. Leute, jeder, der irgendwie was verkaufen muss, und am Ende des Tages ist es jeder, auch wenn es in Anführungszeichen nur sich selbst ist, ist eigentlich potenziell ein Kandidat, der da irgendwie teilnehmen muss. Stefan hat es eben erzählt, wir halten das wohlweislich sehr, sehr klein, damit wir individuell mit den Menschen arbeiten können. Ich würde euch jetzt Bullshit erzählen, wenn ich sagen würde, das ist begrenzt auf 20, 15, 25 oder so. Da gibt es keine klare Zahl, aber es gibt ein paar Dinge, die müssen einfach stimmen, deswegen ist es uns wichtig, dass ihr eine Bewerbung schickt und dass wir trotzdem nicht zu viele werden. Wir haben schon einige Bewerbungen reinbekommen und für jeden, für den das jetzt interessant ist, unbedingt mal die Landingpage auschecken. Die findet ihr in den Shownotes, also mit einem Klick, guckt mal bitte in den Shownotes vorbei, mit einem Klick seid ihr da auf der Landingpage zum 66-Day Master of Sales. Und wenn euch das dann nach wie vor noch anspricht, wenn ihr euch die Module anschaut und so weiter, dann einfach ein kurzes Bewerbungsgespräch ausmachen und dann sprecht ihr mit unseren Beratern und die schauen dann, ob ihr passend fürs Produkt seid, ob das einfach passt, ob ihr weit genug seid oder eben nicht. Und dann würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, viele von euch beim Master of Sales gemeinsam mit Stefan. Ende September geht's los, aber die Bewerbungsphase geht jetzt hier mit diesem Podcast quasi offiziell los. Weiß nicht, wie lange wir da Plätze frei haben. Würde mich dann freuen, Ende September, wenn die nächste Runde losgeht, euch dabei zu haben.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich einfach nur noch gerne ergänzen will zu deinen großartigen Worten, die du gerade schon gefunden hast, ist, wir unterschätzen Sales in seiner Reichweite, in seiner Tragweite auch tatsächlich für unser Leben. Mein Lieblingsspruch, den ich ja selber auch als Claim habe, ist Master Sales and Master Your Life. Was mir tatsächlich in meinem Leben alles vorenthalten gewesen wäre, hätte ich Sales tatsächlich nicht für mich als meinen Lebensinhalt verstanden, das ist enorm. Ja, du musst dir ja nur überlegen, viele fragen mich auch und sagen, ja, ich habe ja noch kein Produkt oder mein Business steht ja noch nicht so, ich bin ja noch ganz klein. Naja, wenn du groß werden willst, dann ist es letztendlich so, dass du viele Menschen gewinnen musst, die dich unterstützen, Geldgeber brauchst vielleicht, jemand, der deine Idee unterstützt, Mitarbeiter, die du führst. Und all das ist im weitesten Sinne Sales. Du musst ihre Needs erkennen, du musst sie führen können, du musst sie dahin führen können, dass sie erfolgreich werden. Du musst verstehen, was brauchen Menschen, damit sie mit dir zusammenarbeiten. Ja, selbst wenn du in so einem Podcast sein willst oder wenn du mit der Entrepreneur University zusammenarbeiten willst, dann hat es ja immer damit zu tun, wie verkaufst du dich? Wir sagen das ja auch immer, da habe ich mich nicht gut verkauft. Und wann immer wir das denken oder aussprechen, weißt du, dass wenn du jetzt die Qualität hättest, gut zu verkaufen, dass es dir einfach ein gutes Stück leichter fallen würde und du einige Chancen in deinem Leben haben würdest, wo andere sagen, das ist Glück. Und ich nenne es einfach mittlerweile nur noch geplant, spontan. Ich weiß, dass es diese Situation dauernd in meinem Leben gibt. Und dadurch, wenn ich eine bewusste Kompetenz im Sales habe, kann ich das in jeder Situation nutzen. Ja, sogar beim Flirten, ja, sogar bei deiner Freundin, ja, sogar, wenn du dein Kind ins Bett bringen willst. Völlig egal. In jeder Situation, wo Kommunikation gefragt ist, solltest du ein guter Verkäufer sein, weil du nur dann wirklich Menschen überzeugen kannst. Anders wird es unglaublich schwer.
Ja, ich finde auch, also sich verkaufen können oder generell verkaufen können, ist meiner Meinung nach, dass es, und das ist keine Floskel, um jetzt hier irgendwie diesen 66-Day-Master of Sales irgendwie schmackhafter zu machen. Das brauchen wir gar nicht. Bewerbungen kriegen wir genug. Verkaufen ist das Wichtigste, was du im Leben können musst. Und das sag ich als Nicht-Verkäufer. 100%. Deswegen, wie gesagt, für jeden, der sich da nicht fit genug fühlt, und ich glaube, da gibt es leider, leider eine Menge von uns da draußen, mich lange Zeit mit eingeschlossen, der sollte sich gerne bewerben bei uns, wie gesagt, mit einem Klick in den Shownotes erreichbar. Und was euch da erwartet, ist noch weitaus mehr, was Stefan jetzt in der Kürze der Zeit zusammengefasst hat. Da gibt es noch 1000 Kleinigkeiten als Überraschung von Studybox über eigenes Workbook, über eigene Studentenkarte, Collegejacke, also ganz viele Kleinigkeiten, die es dann noch irgendwie abrunden. Aber inhaltlich und die Art und Weise, wie es strukturiert ist, wie es konzeptioniert ist, zielt darauf, dass Leute in die Umsetzung kommen, dass Ergebnisse erzielt werden und nicht nur in Anführungszeichen reiner Wissenstransfer stattfindet. Und wir beobachten das gerade in der ersten Runde. Und es ist echt, echt, echt schön zu sehen, dass die Vision, die ich damals hatte, eine Uni aus der ganzen Nummer zu machen, mit solchen Sachen immer näher und näher kommt. Weil ich merke, dass für das, was ich damals angetreten bin, und zwar so das deutsche Bildungssystem zu revolutionieren, Inhalte zu vermitteln, die wirklich weiterbringen, die wirklich einen Unterschied machen, dass das jetzt mit unseren eigenen Studiengängen wirklich fruchtet. Und das kann ich für den Sales Master ja, mittlerweile wirklich live sehen und miterleben, für die anderen Studiengänge auch. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dich, du, der da gerade zuhörst, bei Master of Sales in der nächsten Runde dabei haben. Deswegen einfach schauen in den Shownotes, wie gesagt, da findet ihr den Link zur Landingpage, gerne nochmal drüber lesen und dann zum kostenlosen Bewerbungsgespräch anmelden. Und Stefan und ich freuen uns wahnsinnig auf deine Bewerbung.
Absolut, ja.
Alright, Stefan, hast du irgendwas? Boah, ich weiß, was ich mache, du kennst es eigentlich von mir. Wenn du meinen Vortrag beim Founders Summit gesehen hast, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, ich frage gerne zum Abschluss, frage ich folgende Frage, und zwar, was würdest du deinem Kind sagen oder deinen Kindern, wenn du nur einen einzigen Rat mit auf den weiteren Lebensweg geben dürftest? Also stell dir vor, deine Kids kommen zu dir und sagen, Papa, ich will nur einen einzigen Rat für meinen weiteren Lebensweg, welcher wäre das?
Stell alles in Frage, was du nicht selber erlebt hast. Also tatsächlich auch Papa mal zu fragen, wer sagt das, wenn ich ihm sage, das ist so. Das hat mir ganz, ganz viele Möglichkeiten beschert und vor allem mich zu dem Trainer auch werden lassen, der ich werden wollte, nämlich die Dinge einfach ein bisschen zu revolutionieren, zu verändern und Menschen Dinge aufzuzeigen, die sie so vielleicht noch nie wirklich auf dem Schirm haben. Also ich glaube, dass uns das Leben deutlich einfacher macht und wir nicht in Angst und im Bange leben oder mit alten Glaubenssätzen leben, sondern wir eine ganz spannende Welt dann wirklich erkunden, die uns ganz, ganz viel Potenzial beschert.
Sau geiler Schlusssatz. Feier ich hart, gab es in der Form bei über 100 Folgen noch nicht. Stell alles in Frage. Und ein Mensch, so einer der Menschen, die ich am meisten feiere, die auch schon beim Fauna Summit waren, oder der auch schon beim Fauna Summit war, zumindest im Livestream, ist Sadhguru. Das ist so einer der spirituell bekanntesten Menschen der Welt. Der sagt auch, Confusion is better than conclusion. Also auch mal verwirrt sein, Dinge nachzufragen, ist immer besser als reine, stupide Annahme. Feier ich hart. Also stelle alles in Frage. Ich glaube, ein Satz, auf den wir hier den Podcast und den Sack zumachen können. Stefan, tausend Dank bei über 40 Grad, dass du dir so den Content rausgesplittet hast. Wir sehen uns sowieso und ja, nochmal stellvertretend für die Community, für die Podcast-Community. Danke für deine Zeit und bis bald.
Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch.
Bis dann. Ciao, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.